Ach, Mike, ich glaube, wenn ich jetzt von anfange zu sprechen, hört man mir das schon sehr, sehr genau an. Aber ich bin gerade wieder krank, was für meine Verhältnisse ungewöhnlich ist, dass ich so oft bin, weil ich war ja auch beim Reeperbahn-Festival schon krank. Und das ist ja ein paar Wochen erst her. Und dann habe ich heute so im Bett gelegen und bin krank gewesen und habe überlegt, so, was wäre denn jetzt der perfekte Soundtrack für mein Kranksein gerade? Hast du einen perfekten Soundtrack fürs Kranksein gerade? Was du so hören
Boah.
würdest, wenn du krank bist? So was Selbstbemitleidendes oder eher was Aufbauendes, damit man gute Stimmung hat auf einmal?
Also ich bin auch sehr selten krank, deswegen muss ich gerade überlegen, was, also ich glaube tendenziell wäre es eher was Ruhigeres, weil wenn ich
Okay.
krank bin, dann geht es mir richtig mies und dann ist es
Ja.
wahrscheinlich mehr
Ja.
so Trip-Hop-Kram,
Okay.
so Air oder so,
Ja.
weißt du, was halt überhaupt nicht aufregend ist und mich in Ruhe lässt.
Okay. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, es mag aber vielleicht noch nachwirken vom Wochenende, dass ich sehr viel Bold Frog gehört habe heute. Weil es ist zwar Death Metal, aber es ist irgendwie so unaufgeregt von seiner Art, wie es klingt und wie es geschrieben ist, dass ich da irgendwie ganz gut zu viben kann und einfach dann daneben liegen kann, einfach alles über mich ergehen lassen kann und sagen kann, okay, ja, mir geht's gerade scheiße, aber immerhin höre ich gerade Bold Thrower, wie man so schön sagt.
Immerhin höre ich Bullfrog.
Immerhin höre ich Bold Thrower und das habe ich jetzt irgendwie für mich heute festgestellt, dass für mich der Soundtrack zum Kranksein auf jeden Fall Bold Thrower ist für das
Okay,
Ganze.
krass.
Ja.
Wie viele Leute das schon von sich behauptet haben, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Vielleicht kann mir irgendwer da zustimmen, der gerade zuhört. Und mit diesem ganz kurzen Einblick in meinen aktuellen Gesundheitszustand, willkommen zu Folge 114 von Kerngeschäft, einem Mokkoni Podcast. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir ist auch gerade nichts Besseres als Bit eingefangen für den Anfang. Und ich gerade wieder, vielleicht hole ich mal so ein bisschen meinen aktuellen Zustand in die Mitte dazu.
Aber ich glaube, es ist auch so eine Zeit, das habe ich jetzt schon mit mehreren Leuten besprochen, obwohl ich ja Fan des Herbstes bin und ich bin ja auch ein Herbstkind, ich bin ja Anfang Oktober geboren worden und ich liebe den Herbst, ist es gleichzeitig auch immer die Schwelle zu, es wird dunkel, man wird
Ja.
schneller müde und ist eher geschafft und auch schneller irgendwie gereizt oder traurig oder so, ne, diesen Herbstblues.
Voll.
Das merke ich gerade auch und es ist ja nicht so, als wenn das Leben dann stillsteht, sondern es fordert einen ja weiterhin und ich habe auch das Gefühl, dass die Energie gerade schneller verbraucht ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, während zumindest ich von meiner Seite aus letzte Woche ja voll oder letztes Mal völlig überzuckert war und völlig hibbelig war,
Voll
fühle ich
drauf
mich heute
warst.
ein bisschen
Ja.
gegenteilig, eher müde. Du bist krank, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin.
Ja. An der Stelle, falls ihr euch gerade im gleichen Zustand wie ich befindet, schon mal gute Besserung. Ich hoffe, dass es auch bald bei mir wieder vorüber ist. Nichtsdestotrotz wollten wir natürlich keine Folge deswegen ausfallen lassen, nur weil ich ein bisschen Kränkel und Männergrippe habe. Heißt das ja nicht, dass wir hier trotzdem mal über ein bisschen Musik und all das quatschen können. Und ich habe uns ein paar Sachen rausgesucht, Mike. Vielleicht fangen wir mal, wir fangen mal oben an. Ich finde Entheos Empty on the Inside eigentlich eine ganz spannende Sache. Und das ist mir jetzt dann so, ich habe mir das so angehört und dachte so, boah, das würde ich dem Krause mal vorlegen. Ich will mal wissen, was der davon hält. Weil Hintergrund zu Entheos eigentlich so eine Progressive Death Metal Kapelle, was man auch noch hört in diesem Song, finde ich
Ja,
zum Teil.
schon.
Aber es ist schon. Also ich habe gedacht, das könnte dem Krause auf jeden Fall gefallen, wenn er das hört.
Also vorher nie was von der Band gehört und habe mich dann reingehört, ohne irgendwie Kontext mir rauszusuchen, zu verstehen
Ja.
vorher, wer das sein könnte. Und muss sagen, taugt aber volle Kanne für mich. Also finde ich richtig spannend, hat ein, ja, irgendwie ist es ist proggy, aber es hat halt auch relativ viel so düsteren New Metal
Ja,
Vibe.
voll, genau das.
Ne, so.
Ja.
Und ich glaube, ohne zu viel zu verraten, das Genre New Metal wird uns heute durch die ganze Folge begleiten.
Lustigerweise auch das,
Ja.
ja.
Aber in sämtlichen Farben und Lautstärken und so. Deswegen, wenn ihr damit grundsätzlich nicht so viel anfangen kann, bitte bleibt dran.
Bitte bleibt dran.
Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu bieten heute.
Ja.
Nee, finde ich cool. Hat, die haben eine Sängerin, die definitiv eine markante Stimme hat und ja, der Song hat einen Chorus, der sehr catchy ist und der irgendwie auch sehr, sehr oft, also der wiederholt sich sehr oft, finde ich. Also die ja. haben den, die benutzen den immer wieder auch Richtung Ende, aber nicht so, dass ich das nervig finde, sondern es hat so ein bisschen was Hypnotisierendes, ja. finde ich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und als ich dann herausgefunden habe, was für Leute in dieser Band spielen, hat mich dann auch teilweise gar nicht mehr gewundert, warum du die jetzt hier angebracht hast.
Ja, ich glaube, Kopf des Ganzen oder die Hauptpersonen sind tatsächlich Sängerin Janie und ihr Freund, Mann, ich weiß gar nicht, in welchem Beziehungsstatus sie sind, ob sie verheiratet sind oder nicht, Naveen Kopperweis, ehemaliger Drummer von Animals as Leaders. Nachdem der da raus ist, hat er quasi mit ihr zusammen dieses Projekt gegründet, Entheos, was früher, wie gesagt, sehr Tech-Dev-mäßig angehaucht war und auch sie aber trotzdem auch eine sehr, sehr krasse Stimme auch schon damals hatte in diesem ich sag jetzt mal, nicht cleanen Gesang, hat dann irgendwann so vor, ich glaube die letzte EP, da haben sie angefangen, war schon davor, so langsam angefangen, mal immer wieder mehr so cleane Sachen mit reinzubringen. Und ich fand das, wir hatten schon mal drüber gesprochen, oder ich hatte sie schon mal mit in unsere Soundtrack reingeholt, in unsere Playlist tatsächlich. Ich glaube den End to the to Everything oder so hieß der Song. Und ich mag das, das steht denen sehr gut und es steht auch ihr vor allen Dingen sehr gut, weil die Stimme ist hat so eine gelassen, ja, was heißt Gelassenheit, aber es hat so eine gewisse besänftigende Art, finde ich. Sie hat so eine schöne Stimmfarbe, die sehr ruhig und sehr, also sehr, sehr eindrückend aber trotzdem ist und so schön Präsenz hat, aber auf eine Art, die nicht nervig oder untergehend ist. Also sie ist trotzdem da, aber es ist auch nicht so, boah, das ist jetzt der Center of Attention, sage ich jetzt einfach mal. Und das finde ich eine schöne Mischung, beim Gesang von ihr.
Ich finde, das hat, gibt dem Ganzen so einen leichten, also ich weiß nicht, ob andere das nachvollziehen können, aber ich finde, es gibt so einen gewissen Sound, wenn der trotzdem gut produziert ist, der für mich dennoch irgendwie nach Underground einfach klingt. Mhm. Irgendwie so eine gewisse, der ist so, es ist halt nicht komplett hochproduziert, was bei proggiger Mucke irgendwie schon meist gegeben ist, so, ja. weil das natürlich auch meistens Leute machen, die auch so eine Affinität dazu haben, dass das gut ja. klingen muss, weil es halt auch technisch hochwertig ist. Mhm. Trotzdem klingt das für mich jetzt nicht so, nicht anstrengend überproduziert. Ja. Und ja. Ich finde auch, und irgendwie, also mich nervt selber, den Vergleich zu ziehen, aber ich mach's jetzt mal wohlwollend. Ich glaube, Leute, die was mit Spiritbox anfangen können, die werden hier definitiv auch erstmal Gefallen dran finden. Nicht nur, weil auch die Sängerin von Entheos auch schwarze Haare hat. Es gibt halt viele auch optische Parallelen, würde ich sagen. Aber ich glaube, der Vergleich ist irgendwie am naheliegendsten, ohne jetzt die Keule zu schwingen, wie das auch früher bei Paramore war, dass irgendwie jede zweite ja. Band mit Sängerin einfach wie Paramore ja, klingt. Ja, ja. So ist es nicht gemeint. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber es hat auf jeden Fall auch wie bei Spiritbox so ein proggy Sound, der trotzdem jetzt ja.
Genau.
Zugänglich ist, so.
Genau. Und zur Wiederholung, was du meintest mit dem Chorus, ich hatte mir mal irgendwann sagen lassen, dass Wiederholungen in Songs legitimieren. Also ich sage jetzt mal, wenn man wiederholt, Parts wiederholt, dann erinnern sich die Leute daran und verfestigt sich dieser Part viel mehr im Gedächtnis der Leute. Und ob das jetzt hier der das Kind des Gedanken oder der Vater des Gedanken war, weiß ich jetzt nicht, wie man es nennen soll. Ja, keine Ahnung, aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, dass es nicht wirklich überstrapaziert. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, wie oft das kommt und dass man da doch immer wieder so ein bisschen zurückgeführt wird und immer wieder darauf verwiesen wird, dass man merkt, okay, es ist so, wenn man immer wieder zu einem Ausgangspunkt zurückgebracht wird einfach. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Jetzt, wo du gerade sagtest, es fällt mir, ist ein bisschen off-topic, ne? Aber du meinst mit dem Legitimieren, wenn man Sachen wiederholt. Die Band Real Friends kennst du doch auch noch,
ja. oder nicht?
Pop-Punk-Band und die haben zu ihrer Anfangszeit, da ist irgendwie, das ist quasi Meme geworden, weil sie einfach in jedem Song den Begriff Sleepy Eyes and Bony Knees irgendwie verwendet haben.
Sleepy Eyes
and Bony Knees. Das war einfach in jedem Song drin.
Ja, ich glaube, das war irgendwann auch mal Running Gag bei Periphery, weil Sänger immer wieder das Wort Misery in den Song eingebaut das ist hat. So,
sie haben es einfach legitimiert dadurch.
Ja, genau. Ja. Lustiger Side-Fact noch zu ihr. Jenny hat vor, ich glaube, von einem halben Jahr oder Jahr, hat sie Internet, war sie kurz viral oder zweimal kurz viral, zweimal viral.
Okay.
Einmal dadurch, dass eines ihrer Vocal Playthroughs von Drake von allen Personen geteilt worden ist auf Instagram. Frag mich bitte nicht, wie es dazu gekommen ist. Keiner hat das wirklich so verstanden. Und das zweite Mal, sie war im Subathon, also wenn man bei Twitch einen Marathon für Subs quasi macht, also man macht ein durchgehendes Event, wo Leute quasi subben sollen innerhalb von Twitch, nennen wir das ein Subathon. Und einer der größten Twitch-Streamer international, Kai Sennert, hat das auch gemacht. Bei ihm ist das, glaube ich, ein bisschen anders, aber er versucht dann innerhalb einer langen Zeitraum, wo er dann durchstreamt, sehr viele verschiedene Aktionen und Gäste einzuladen. Unter anderem auch Kevin Hart zum Beispiel oder The Rock oder keine Ahnung. Also super viele Leute auch auf Musik und aus dem öffentlichen Leben. Und bei einem Part gab es ein Metal-Thema anscheinend. Und sie war halt auch vor Ort und hat das dann nochmal da vor Ort gezeigt, im Stream. Krass. Er war natürlich geschockt ohne Ende vom Sound her. Aber ich finde das halt ganz lustig, dass sie irgendwie aber auch über diese Drake-Situation da reingekommen ist und dann so dieses, also dass man über diese üblichen Verdächtigen, ich sag jetzt mal, nicht in das Bild rückt, sondern über so einen kompletten zusammenhangslosen Moment, das finde ich halt irgendwie funny dann in dem Moment, dass es dann einfach zu sehen ist.
Was ich auch gelernt habe, ist, dass für alle Gamerinnen und Gamer da draußen sie irgendwie auch die Stimme von Jill Valentine bei Dead by Daylight sein soll oder so.
Ja, ich glaube, das war auch so ein Fall, richtig.
Ja, also ich war vorhin bei Insta irgendwie bei der Band und dann bei ihr mal eben, hab auch gelernt, dass sie fast 500.000 Followerinnen.
Ja, das kam dadurch, genau durch auch so solche Aktionen, ne?
Also wir sprechen jetzt gerade vielleicht über eine Band, die noch, sag ich mal, von bekannter ist gerade ja relativ klein ist, aber ja, die Leute dahinter haben definitiv einen Status. Toll. So. Fand ich spannend. Ja.
Fand ich auch spannend. Also, ich finde Anthony schon länger cool. Ich hoffe, dass die vielleicht mal so jetzt auch mehr mal in die größeren Venues auch kommen. Also, dass der Band auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass man da vielleicht einfach auch öfters von denen hört und sieht. Wäre auch als guter Support-Band für genannten Konsorten Spiritbox ja wahrscheinlich super passend.
Voll,
im Endeffekt. Ja. Dann, wir gehen dann von oben nach unten weiter, glaube ich. Das macht am meisten Sinn. Habe ich mir rausgesucht, oder für uns rausgesucht, 56 and Silence. Mit dem Song In Parting Ways, tatsächlich mit einer relativ tragischen Story dahinter, als Tribute für den verstorbenen Bassisten Lucas Booker. Das ist, glaube ich, letztes Jahr passiert. Es war letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres passiert. Cooler Song. Ich mag den. Der ist wirklich sehr schön. Der hat irgendwie, fängt sehr ruhig, sehr leise an, sehr in sich gekehrt und bricht dann nach einer kurzen Zeit in sich raus, greift aber auch immer wieder diese Zeilen vom Anfang quasi immer wieder auf durch den Chorus. Und ich finde es ein sehr schöner Tribut, auch um so ein bisschen das eigene, ja, der eigene Umgang mit dem Schmerz quasi zu verarbeiten. Und ich mag die Band sowieso. Ich habe deren letztes Album Better Written Villains eigentlich sehr gemocht und das war mal was anderes und sehr interessant. Die kommen auch jetzt bald endlich mal auf Tour nach Deutschland und ich mag den Song, ist ein gutes Ding, ist eine schöne Nummer, die mich echt gut bei der Stange hält, so ein bisschen.
Kann ich komplett unterschreiben, also ist ein sehr moody,
ja,
also ist schon irgendwie Metalcore, aber es hat auf jeden Fall, also es ist jetzt kein durchgängiges Geballer so, sondern der hat sehr viele Stellen und gerade hinten raus, wenn man das Gefühl hat, okay, normalerweise würde da jetzt gleich ein Breakdown kommen oder so, tut er das nämlich genau nicht und bleibt dann quasi in dieser, ja, bedrückenden Stimmung irgendwie. Also ich kenne jetzt die Hintergründe gar nicht, weiß auch nicht, ob da irgendwas zu bekannt ist, so, aber es ist auf jeden Fall, man spürt, dass bei dem Song auf jeden Fall irgendwas mitschwingt, so.
Ja, und ich muss der Band auch lassen, sie befindet sich ja schon im Dunstkreis dieser modernen Metalcore-Bands. Aber wenn man auch sich so, also den, also abseits dessen Song, auch die anderen Sachen anhört, die jetzt gerade letztes Album rausgekommen ist, die schreiben halt Songs, die nicht Formel F quasi sind, ja. Also ich ganz oft habe ich das Gefühl bei denen gehabt, okay, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht und mal Sachen anders gedacht, anders angegangen, anders auch kombiniert, dass ich das wirklich cool fand. Kommentar, den ich dazu gelesen habe, es wäre auf jeden Fall, sieht man den Einfluss von so Bands wie zum Beispiel gerade die letzten Devil Wears Prada Sachen, also jetzt vor allem Dingen, was nach der Zombie-EP passiert ist quasi, wo sie sehr auch so konzeptuell gearbeitet haben, auch so am, ich sag jetzt mal, typischen Metalcore-Klischee vorbei, immer noch bei einer sehr sauberen, sehr guten Produktion. Und das finde ich sehr spannend bei denen. Und ich glaube, die kommen jetzt auf Tour mit Fit for a King. Ich glaube, das wird da gut Wellen machen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon einige Leute, ich weiß auch hier von Zuhörern, dass sie große Fans von der Band sind und auch immer wieder gefragt werden auf Partys ab und zu mal. Also es ist schon, ich glaube, da passiert was bei denen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
Glaube ich auch, alleine auch von dem letzten Album, das Artwork ist auch so etwas, was
das taucht immer wieder auf.
Sehr markant ist, es taucht irgendwie immer auf und da hat man auch das Gefühl, weil das so einen Wiedererkennungswert hat, weil das halt so bizarr ist, dass denen das einfach auch vielleicht darüber auch irgendwie eine gewisse Bekanntheit gegeben hat, ne?
Ja, ich muss mich übrigens korrigieren. Ich wollte gerade sagen, das hieß ja nicht Better Written Villains, es hieß People Watching. Deswegen macht auch das Album Cover mehr Sinn.
Ja, genau.
Better Written Villains war ein Song davon, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen hier schon mal eine Verbesserung.
Ich wusste es nicht besser, deswegen konnte ich es jetzt einfach nur abnehmen.
Aber ey, es ist ein wirklich gutes Album geworden. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, haben wir da auch wieder ein Garant dafür, dass das eine Band ist, die wieder so ein bisschen durchstarten wird, weil sie einfach dem Typischen so ein bisschen wegläuft, wenn man so möchte.
Ich hatte Anfang des Jahres oder wie auch immer, also zum Jahreswechsel einen Artikel geschrieben, irgendwie 10 Bands, die man 2025 im Auge behalten sollte. Und da bin ich heute wieder drüber gestolpert. Und es ist ja auch immer interessant, welche Thesen man mal aufgestellt hat und ob das in irgendeiner Form Sinn ergeben hat. Die waren auf jeden Fall auch in der Liste drin.
Ja,
und bei denen hat es sich bewahrheitet.
Absolut, ja. Gut, dann eine Band, und ich glaube, da wusstest du auf jeden Fall nicht, woher sie kommen, weil selbst mir war diese Band nicht bekannt, bis dann ich darauf aufmerksam gemacht worden ist. Excite heißt die Band. Mhm. Und ich muss sagen, die haben jetzt vom neuen Album, was bald rauskommen soll, Bastard Hymns, 3-4 Songs rausgehört, und ich habe mir die angehört, alle 4, und ich muss sagen, das könnte ganz, ganz heißer Garant aufs Album des Jahres bei mir sein. Es ist krass geschrieben. Also es geht um die Band Excite. Der Song, den wir rausgesucht haben, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam, war Callbox. Ist ein Side-Project von Mitgliedern von Foreign Hands. Tatsächlich, ich glaube, von einem Sänger und von einem der Gitarristen. Haben gerade frisch bei Sharptone Records oder, glaube ich, mit dem Album bei Sharptone Records gesigned. Was sagst du dazu, Mike?
Ja, ist geil. Also ist
wirklich todesgeil, oder?
Ja, nee, es ist halt einfach, es hat so einen coolen Sweet Spot zwischen wie kann man das benennen? Also es hat, also die Gitarren, ich liebe die Gitarren in dem Song vor allen Dingen. Das hat sowas richtig Geiles, Alternative-mäßiges, aber aus den 90ern, es hat so 90s Alternative-Rock-Sound. Trotzdem ist es aber stampfig, groovig, also es hat so einen Metal-Einschlag trotzdem drin, der aber einfach, der so ein bisschen für mein Empfinden zumindest einigermaßen subtil ist. Also es hat so, es ist ein bisschen Deftones-esque in dem im Instrumental, weil die das auch hinkriegen, heavy zu sein, ohne halt einfach so nach Metal zu klingen.
Weißt du? Ja, ich weiß, was
und,
du meinst.
Und dann hast du aber auch eine geile Stimme dabei, die so. Das ist halt auch, also es passt, auf dem ersten Blick passt das nicht unbedingt zusammen, weil es halt einfach auch ein bisschen zu alternative rockig ist.
Es hat schon sehr viel Rockanteil, ja.
Genau. Ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, wenn du all diese Parts zusammenlegst, ist es einfach geil. Also es klingt wirklich cool. Ich habe also nach dem ersten Reinhören dachte ich schon, okay, finde ich super fett, dass du mir das vorgeschlagen hast.
Geil.
Und hab dann aber auch extra die anderen Songs mal angehört und hat auch direkt das Gefühl gehabt, gut, das ist etwas, wo ich mit Sicherheit länger hängen bleibe.
Also, boah, ich auch, ja. Es hat so, ich weiß, was du meinst, das Alternative-Rockige ist damit bei, es hat so eine Leichtigkeit, die nicht, also, wenn man das so beschreiben möchte, es gibt so einen Joke darüber, wie Nichtmusiker versuchen, Musik zu beschreiben. und es ist halt so, oder Leute, die keine formale Education in Musiktheorie und sowas haben. So, glaube ich, das war so der Punkt. Und ich muss sagen, es schafft irgendwie auf der einen Seite so diese harten Sachen, die so unterzuschlüpfen, so, dass, ach, da kommt jetzt auch was Härteres, aber bis dahin ist es halt alles so, boah, es ist so leicht, ich hatte so eine Leichtigkeit, die du einfach beim Hören gut runterhörst und denkst so, ja, cool, es hat einen Groove, du nickst mit dem Kopf die ganze Zeit und denkst dir, ey, cool, und die Stimme passt auch voll rein und ist auch nicht zu überanstrengend, aber auch nicht zu unsignifikant und alles ist so, ey, keine Ahnung, das ist so ein Sweet Spot. Ich glaube, ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, womit könnte ich das vergleichen? Was erinnert mich das? So diese Snot-Ära von New Metal, also dieses noch sehr es hatte so eine Leichtigkeit, es ist nicht so dieses affektierte, wir sind jetzt irgendwas Larger Than Life-mäßiges, wir sind eigentlich ziemlich auf dem Boden geblieben, wir machen unser Ding, das ist die Mucke, die wir feiern und dementsprechend schreiben wir das auch. Aber es hat eine Coolness, es hat eine absolute Coolness, die einfach trotzdem damit rübergeht und so eine Unbeschwertheit und mega. Eigentlich gehört das an Anfang des Sommers, dieses Album, weil es wäre genau passend da reingekommen.
Das meine ich, glaube ich, also das meine ich halt auch mit diesem 90s-Sound, weil das ist halt auch viel, also es ist halt irgendwie kein Grunge in dem Sinne, aber genau. Es hat halt irgendwie so eine gewisse, ist es ein scheißegal mit, weiß ich nicht. Dafür, ich bin jetzt nicht so tief drin, auch was, worum es eigentlich in den Songs geht und so. Aber allein das Musikvideo hat halt auch so einen Röhrenfernseher, Greenscreen-Hintergrund, was auch immer. Und das schreit halt danach. Und das, also ich finde das total erfrischend und schön. Und Fun Fact dazu, vielleicht auch die Brücke vielleicht nochmal zur vorherigen Folge zu ziehen. Ich hatte ein bisschen gezögert, ob ich das Reel dazu, was wir jetzt dann dazu auch noch rausgebracht haben, ob ich das wirklich zünden soll oder ob wir uns dadurch vielleicht ein bisschen viel Hate einholen. Haben wir eigentlich gar nicht gekriegt. Ja. Fand ich total schön. Ich habe sogar die eine oder andere Privatnachricht dazu erhalten, von wegen, schön, dass das mal jemand ausspricht. Dass halt dieser, also ey, wie gesagt, hört, was ihr wollt und es ist völlig fein, wenn ihr mir nicht zustimmt. Aber es ging ja darum, dass halt dieser moderne Alternative Metal Sound in meinen Ohren einfach relativ glatt und langweilig und sehr beliebig klingt. Und mittlerweile fühlt es sich so ein bisschen an wie die Crapcore-Zeit im Metalcore, wo irgendwie nachher alle dasselbe gemacht haben.
Alle die Transcore-Sachen, alle die Synthpads und ja.
Und irgendwann hat sich das einfach abgenutzt so und vielleicht ist es noch nicht so extrem, aber es fühlt sich so an, viele Bands klingen einfach wirklich sehr ähnlich. Ja. Und deswegen ist es total schön. Die Musik existiert ja alles, es existiert alles parallel gerade, ne? Aber man richtet den Blick einfach ein bisschen woanders hin und hört sofort was anderes, was einen wieder mitreißen kann. Und das finde ich sehr erfrischend.
Absolut. Ey, und Excite, ganz großer Anwärter auf das Album des Jahres. Und es kommt am 28.11. raus. Also es ist sehr spät im Jahr. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Ich überlege gerade wirklich, wo kriege ich das Album jetzt im Vorverkauf am besten physisch irgendwo her. Ist mir zu sicher. Geiles Ding.
Ja.
Dann, Album, haben wir noch eins. Und zwar ist jetzt diesen Freitag rausgekommen tatsächlich. Und wir bleiben bei New Metal, lustigerweise.
Genau.
Silly Goose mit dem Album Keys to the City. Kollege Michael, Mike aus dem DJ, unser DJ-Kollege, ist der Riesenfan von Silly Goose, schon seit relativ sehr früher Zeit. Ich habe mir das durchgehört und habe gedacht so, oh krass, da hat jemand auf jeden Fall diese Essenz, diese, wie nennt man das, Sturm- und Drang-Essenz des jugendlichen Rebellierens aus den frühen Limp Bizkit-Zeiten irgendwie geschafft irgendwie sich für sich eigen zu machen und in ein Album zu stecken, weil so klingt das für mich. Es ist wirklich so ein bisschen rotzig, fick Establishment, fick die Erwachsenen, fick die Älteren, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt dicke Hose und los geht's. Und das ist irgendwie auf eine seltsame Art und Weise schon charmant, auch wenn es ein bisschen plump ist, meiner Meinung nach. Also ich, ja, so, weißt du?
Ja, es ist ein hochspannendes Album, wenn man Bock hat, sich drauf einzulassen und sich dem Ganzen auch so ein bisschen mehr hingibt vielleicht, weil da steckt viel mehr drin, denke ich, als man im ersten Moment fühlt, hört. Denn wenn man jetzt sagen würde, das ist halt einfach ein New-Metal-Album, würdest du das halt gar nicht vollends beschreiben, weil du viele Elemente hast. Also lehnt es sich sehr weit in Richtung Stray from the Path.
Ja, so. Voll.
Weil das hat schon ordentlichen Hardcore-Einschlag immer noch und deswegen, der Begriff ist nicht sehr geläufig, aber ich würde es auch irgendwie Rapcore auch bezeichnen. Du hast diese Limp Bizkit-Momente definitiv, gerade auch, weil es natürlich auch mit so ganz vielen Quatschthemen, also es gibt irgendwie den Dino Interlude und danach kommt der Song The Great Dino Escape und es geht irgendwie um Dinosaurier offensichtlich.
Voll. Ja.
Es gibt auch einen Song namens Cowboy und so. Es ist halt sehr viel Quatsch, so in Anführungsstrichen, gar nicht despektierlich gemeint. Aber und da bist du halt irgendwie dieser Beastie Boys Ära auch so ein bisschen, also so ein bisschen Selbstironie. Aber dann, und da habe ich das fand ich sehr, sehr schön, weil es hinten raus hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte mich gleich verlieren, wenn da jetzt nicht noch ein bisschen mehr kommt. Und hinten raus gibt's nämlich die beiden Songs Playing Games und Split.
Ja.
Playing Games ist, glaube ich, einer von beiden hat auf jeden Fall starke Linkin Park Vibes, so. Und der andere ist halt, hat halt auch, nimmt mal so die Geschwindigkeit raus und gibt so ein bisschen mehr, es ist keine Ballade, aber es ist auf jeden Fall, gibt da ein bisschen mehr Tiefe rein und so. Und auch hier, ich habe mir die Lyrics jetzt nicht so tiefergehend angeschaut, aber es fühlt sich an, dass man da dann doch ein bisschen mehr Seriosität vielleicht reingeschmissen hat noch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr geil, weil man der Band dann anmerkt, okay, ihr habt viele Gesichter, die ihr zeigen könnt. Und das ist sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ist das Debütalbum?
Ich schau gerade mal. Ich meine nämlich, die hatten auf jeden Fall die Bad Behavior EP letztes Jahr. Eine EP vorher,
genau.
Und jetzt gucke ich gerade mal.
Ah ne, es gab noch The Streets Heard It First, aber das Rap, bei Rap Rock Records rausgekommen übrigens. Aber haben, wie auch immer, also haben jetzt auf jeden Fall ein Album, glaube ich, jetzt rausgebracht, womit sie definitiv noch mal mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, auch wenn ihr jetzt per se nicht unbedingt was mit Limp Bizkit so anfangen könnt. Wie gesagt, da steckt noch mehr drin. Also da ist sehr viel mehr Hardcore drin. Und ist ein Album, was auf jeden Fall Spaß macht, finde ich.
Finde ich auch. Also ich finde, es ist ein, ja nicht locker, aber es will schon auch gute Laune verbreiten. Das haben wir ja mit den, wie gesagt, mit diesem Dino Interlude und The Greatest Dino Escape haben wir ja gerade festgelegt. Also es gibt auf jeden Fall diese Quatschthemen dazwischen, damit es auch nochmal sich auf. Das fand ich auch irgendwie eine schöne Abwechslung zwischen dem teilweise etwas sehr ernsteren Sound, der dann doch teilweise kommt, aber auch dann wieder halt dieses Quatschige zwischendurch. Ich meine, selbst der Titeltrack Keys to the City ist ja eigentlich schon ein Tongue-in-Cheek, also schon irgendwie ein Anthem, aber auf der anderen Seite auch schon sehr Tongue-in-Cheek-mäßig, dass du sagst, okay, hier will man bewusst anecken mit seiner Aussage und mit seiner Großkotzigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und finde ich ganz schön. Also wenn das auch wirklich so machbar ist, und ich bin da auch bei dir, ich habe auch gedacht, so gegen Ende hin so, oh, ja, okay, hoffentlich kommt da jetzt noch was. Und das, was du schon gesagt hast, Split und Playing Games, war so ein bisschen so, oh, okay, da kann noch was passieren oder da können die noch was anderes bringen. Fand ich ganz schön, fand ich eigentlich eine schöne Mischung. Und ich muss aber zugeben, ich habe mich lange Zeit vor dieser Band verwehrt, auch wenn mir das mehrmals gesagt worden ist, hör da rein. Mein Fehler, absolut. Mein Fehler, dass ich das nicht getan habe früher, weil es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht, da jetzt das Album zu entdecken und durchzuhören.
Ja, manchmal möchte man solche Sachen einfach auch selber entdecken, ohne dass einem da die ganze Zeit so die Hand in den Nacken und dann in die Torte reingedrückt wird. So, und jetzt manchmal braucht man auch so ein bisschen Abstand. Und ja, aber ich fand es auf jeden Fall auch eine sehr schöne Entdeckung. Und es ist doch, glaube ich, auch die Band gewesen, die festgenommen wurde, weil sie bei einer Tankstelle oder irgendwo haben die doch so ein Gerät.
Ich glaube, die wurden schon mehrmals festgenommen worden, weil sie auch bei einem Song, ich weiß gar nicht welcher der war, aber war von der Bad Behavior EP, haben sie ja auch in der U-Bahn fürs Video gespielt. Und also ich glaube, das machen sie schon gerne, sich festnehmen lassen oder zumindest zeigen, dass sie Unruhe verursachen quasi.
Ich sag mal, der Traum und Albtraum eines jeden Labels, weil es eine Band ist, die auf jeden Fall weiß, wie sie sich in Szene setzt und von sich hören macht. Ist natürlich schlecht, wenn die dann auf Tour gehen soll und dann irgendwie im Knast sitzt oder so.
Ich muss wieder an das Video von, ich glaube, Sleep in the Fire, also von Rage Against the Machine denken.
Ja, vor dem Finanz.
Ja, genau, vor der Finanzbehörde, wo sie da stehen und dann festgenommen werden und keine Ahnung, dann auch spielen und ach, keine Ahnung. Es ist irgendwie eine vergessene Kunst, finde ich so ein bisschen, manchmal so solche Sachen hervorzurufen.
Es ist halt nicht auch das, was wir letzte Woche oder letztes Mal so ein bisschen hatten, ist ja auch alles immer überspitzt, ne? Keiner traut sich mehr was, alle wollen irgendwie konform oder keiner möchte mehr anecken oder so.
Ja.
Also auch das im richtigen Kontext bitte gesehen, ne? Aber da ist es dann schon auch schön, wenn einfach da ein bisschen in Anführungsstrichen Rockstar gespielt wird oder so. Man geht mal ein Risiko ein,
ja,
ohne jetzt groß was kaputt zu machen, Leute voll abzufacken, so, ne?
Ja, ja, ja.
So ein bisschen auch wie Fever 333 damals gestartet sind, als sie dann irgendwie so dieses Truck-Konzert,
ja,
weißt du noch?
Ja, ich erinnere mich.
Hinten einfach aufgemacht und dann saß Eric irgendwie mit dem Schlagzeug hinten drin und dann haben die auf so einem Parkplatz irgendwie,
ja,
ihre erste Show so, sowas ist halt geil, weil es bleibt hängen, das ist einfach anders, das ist halt nicht so 15 Sekunden Teaser voll und hier Stream Now, sondern
da kannst du was machen, ne? Da, ja, hast du einfach Footage, das ist einfach schön, mal was wieder Reales in der Hand zu haben. Nichtsdestotrotz, das war erstmal die unsere neuen Releases für diese Folge. Wir haben natürlich noch ein paar Nebenthemen, die wir, bevor wir unser Hauptthema gleich angehen werden. Das geht auch nochmal auf das Thema Alben zurück tatsächlich. Aber Mike, du warst tatsächlich jetzt dieses Wochenende auf einem, kann man das ein Festival nennen?
Ja, ist das, ein das Festival? War eindeutig ein Festival, ja.
Okay, dann Mike, du warst auf dem Common Thread Festival. Wo warst du denn eigentlich von diesem Festival? Welcher Ort?
Ich war in der Turbinenhalle in Oberhausen und richtigerweise, obwohl ich selber falsch geschrieben habe, die Common Thread Tour tatsächlich.
Tour.
Hat so, also Tour, weil dieses Festival halt in seiner Gesamtheit, ich weiß gerade wirklich nicht, wie viele Bands es waren, irgendeiner auf der Bühne sagte, es sind locker 75 Bands hier. Nein, es waren aber, keine Ahnung, 30, 40 oder so.
Ja.
Also viele Bands. In Oberhausen, ich glaube, das findet auch noch in Amsterdam und so statt und in England, also auf jeden Fall an einigen Orten. Und war halt für, ich beschreibe mal das Publikum, Leute, die ungefähr so alt wie ich oder älter waren, im Durchschnitt jetzt, Flanellhemden, Caps nach vorne gerichtet unbedingt, auf jeden Fall auch Bärte, deswegen habe ich mich auch nicht rasiert. Ich musste auf jeden Fall auch da, ich durfte dahin, da nicht negativ auffallen. Nein, also es war halt einfach Punkrock, Folk, Punk, aber halt so diese Frank Turner-Ecke, so für alle die jetzt keine Ahnung haben, ne, so. Headliner waren halt Hot Water Music, Spanish Love Songs, Comeback Kid. Und darunter war halt wirklich ein Potpourri an wunderbaren Bands, die auch alle in diesem ganzen Alternative Rock, Punk, Hardcore, Kosmos irgendwie unterwegs waren, und das fand ich halt das Charmante und einfach auch Erfrischende daran, alle eigentlich in der Regel in so ganz, ganz kleinen Clubs spielen würden, wenn sie denn mal auf Tour kämen hier nach Deutschland, ist ja jetzt auch für so eine Ami-Band, die wirklich auch kaum einer mehr kennt. Beispiel Crime in Stereo, auf die ich mich halt am meisten gefreut habe.
Das hast du
ja
auch schon vorher erzählt, glaube ich.
Ja, ja. Das ist so eine Band, die würde, ich glaube nicht, dass das für die irgendwie rentabel wäre, wenn sie nach Deutschland kämen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber dann halt gesammelt, alle auf so einem Festival spielen, nacheinander, dann hinten raus natürlich auch parallel auf zwei Bühnen, die auch jetzt nicht so super klein sind. Wer die Turbinenhalle kennt, weiß, was ich meine. Und da die Chance haben, halt dann vor einigen Leuten, es war leider nicht ausverkauft und ich glaube, da hätten noch ein paar mehr Leute reingepasst, um ehrlich zu sein. Das war natürlich schade zu sehen. Es war trotzdem angenehm, weil viel Platz war so. Aber trotzdem, weißt du, du hast einfach Bands auf die Bühne gesetzt. Viele kannte ich auch wirklich nicht davon. Ich habe sehr viel neue Musik kennengelernt. Und du hattest so einfach diesen, irgendwie hatte das so eine Art Set-Spirit, weißt du? Es war einfach, aber es war einfach, es war so schön, es war so angenehm. Ich habe sehr selten ein Publikum, zumindest habe ich das so mitbekommen, das einfach so nett war. Du hast auch gar nicht, du hast nicht so überall, du hast nicht so viele Plastikbecher auf dem Boden gesehen, auch das, weil Leute haben das dann einfach entsorgt.
Weißt du?
Es wurde nicht einfach auf den Boden geschmissen, also nicht so krass, wie man das vielleicht von anderen Festivals kennt. Aber was auch aufgefallen ist, es war jetzt auch nicht so unfassbar euphorisch. Also wenn irgendwie eine Ansage gemacht wurde und wirklich fast jede Band hat auf der Bühne gesagt, so ey, Leute, wie geil ist eigentlich dieses Festival, diese Tour hier. Es war jetzt nicht so, dass die Leute explodiert sind und applaudiert haben, sondern das waren dann so vereinzelte Yeah, woo! So, weil irgendwie war das ein Understatement, dass alle das gut fanden, aber es musste jetzt keiner da rumschreien.
Ja, 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 ja,
so.
Ja.
Aber wirklich toll. Ich wünsche mir so sehr, dass das nochmal wiederkommt. Ich glaube, auch wenn Hot Water Music und Comeback Kid natürlich riesige Namen sind und sehr einflussreiche und sehr wichtige Bands sind, ich glaube, es hätte denen auch ganz gut getan, wenn man obendrauf oder an dieser Stelle irgendwie so eine Band wie Basement vielleicht gesetzt hätte oder so. Neck Deep. Ja. Irgendwas, was so ein paar mehr Leute noch anzieht. Denn das könnte vielleicht der Knackpunkt gewesen sein. Hinten raus hast du natürlich ein ganz, ganz tolles Mittelfeld. Aber das holt hier vielleicht nicht die Leute alle rein. Nee. Was halt krass war, Bands wie Free Throw haben wirklich so diesen Geheimtipp-Status absolut inne, aber es war einfach voll. Das ist halt so Emo, Pop-Punk-Krams. Ja. Und das ist so eine Band, ich glaube, die in der, so jeder Einzelne hat die auf dem Schirm, aber du hast nicht das Gefühl, die haben so einen Hype bei uns, weißt du?
Ja.
Und dann kommen halt alle, die kennen, kommen zusammen und dann hast du ganz viele Leute, die das total abfeiern. Und das war halt bei so einer Band wie denen, war das total schön zu sehen, weil das halt nicht so eine Band ist, die du jedes Wochenende überall siehst und auf jedem Festival und so spielen die. Ja.
Ja.
Und das war schön. Und ich habe das halt auch, das erwähne ich natürlich irgendwie auch immer ganz gerne, weil wir beiden sind sehr privilegiert in dem Sinne, dass wir halt, wir können sehr oft irgendwie als Presse oder was auch immer da auf so Festivals stattfinden. Mhm. Mal wieder als ganz Normalo und dann so sich seinen Spielplan ausdrucken und dann schön sich markieren, was man denn gucken möchte und so. Ach, das war sehr schön. Ich war sehr beseelt danach.
Du bist sehr beseelt. Du siehst auch sehr beseelt aus, wenn du darüber sprichst.
Ich habe auch die Karte hier noch liegen und so. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Shoutout an meinen besten Freund Steffen, der mir das zum Geburtstag geschenkt hat.
Shoutout Steffen. Ich habe euren Buddy-Tag in der Story gesehen. Ich habe es also euch beiden habe ich es auch wirklich gegönnt. Das war genau euer Ding, glaube ich. Das ist so.
Ja, ey, also Steffen, auch sehr fleißiger Zuhörer dieses Podcasts, kannte übrigens fast keine einzige Band.
Ah, echt nicht?
Wirklich nicht.
Ich hab gedacht, das wäre so euer Ding jetzt, das wären so eure Bands gewesen, die ihr auch kennt.
Er hat richtig viele Sachen, fand er gut, glaube ich, aber er kannte wirklich außer Comeback Kid oder Hot Water Music vom Namen her, kannte der wirklich nichts.
Krass.
Und hat sich komplett auf mich verlassen. Fand ich schön, weil ich konnte dann immer entscheiden, was wir jetzt einfach gucken.
Ja, ja, Props an Steffen, der das so mitgemacht hat. Ja. Geil.
Nice. War schön.
Ja. Ja. Cool. Ja, es ist also, ich habe mir da schon fast gedacht, also es ist ja war fast schon so ein Running Gag intern, dass diese Tour oder dieses Festival quasi Flanellhemden und Bärte sind, alles nur. ich meine, das ist die Zielgruppe und das ist vollkommen fein und kann man also ein bisschen mit leichten Joke auch sehen. Ich find's cool, dass sowas stattfindet, dass Booker oder auch Veranstalter sagen, wir probieren sowas aus, wir machen sowas. Und gehen mal ganz gezielt auf eine Zielgruppe hin, weil ich glaube, was wir immer wieder versuchen, alle irgendwie möglichst dazu zu holen, also wenn so Touren geplant werden, möglichst viele Leute in eine dazu zu holen, klar, weil sie auch Geld verdienen müssen, das ist richtig, müssen Tickets verkaufen, aber ich mag solche sehr spezialisierten Lineups einfach. Ja. Du merkst da einfach, da ist mit einer gewissen Idee hinter geplant worden und gearbeitet worden und dementsprechend hast du auch das Klientel dort und dementsprechend wird das Klientel sich auch verhalten, wie es ist. Natürlich dann, wie gesagt, sehr nett, aber vielleicht nicht so überschwänglich. Das kann ja irgendwie sein.
Ja, dir sind halt natürlich auch so ein paar Sachen, also es gab ja immer das Grützrock-Festival in Belgien. Das ist eigentlich genau das, nur nochmal mit 10 Bühnen und halt Open Air und so. Da hast du halt solche Bands und dann Title Fight und Refused und so. Das hat halt, aber es gibt's auch seit vielen Jahren nicht mehr. Und das Jarrah on Air fängt das so ein bisschen auf. Aber so ein richtiges, also zumindest mir ist das nicht bekannt, dass es wirklich so ein Festival für Emo, Punk, Rock gibt hier bei uns. Deswegen, ey, bitte seid so mutig und macht das einfach nächstes Jahr nochmal. Bitte, bitte, bitte.
Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber fand ich, wie gesagt, schön, als das schon angekündigt war, das so zu hören, dass das so schön war für dich. Das ist, finde ich, viel wert. Und ich würde mir mehr solcher spezialisierten Lineups und Festivals auch wieder wünschen, glaube ich. Das macht irgendwie auch Spaß. Dass du sagst, du gehst irgendwo hin und du hast einfach einen ganzen Tag mit Bands, die du einfach sehr geil findest, weil sie auch eine Richtung quasi bespielen. Ist sehr, sehr schön. Dann müssen wir leider auch darüber sprechen, weil es eine schon traurige Sache ist, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Sam Rivers von Linkin Park, oh Gottes Willen, von Limp Bizkit natürlich, ist leider verstorben am Wochenende. Bassist seines Zeichens mit 48. Umstände sind natürlich noch nicht oder sind nicht öffentlich gemacht worden. Aber tragisch, tragischer Tod eines sehr, sehr wichtigen und einflussreichen Musikers. Ich glaube, ich habe jetzt so oft wiederum im Nachruf zu ihm gehört, dass er und John Otto quasi so die absolute also Foundation von Limp Bizkit sind und so viele auch Musiker geprägt haben mit ihrer Art, wie sie spielen. Und ja, ey, die Basslines von Sam Rivers rearranged.
Ja. Alleine. Habe ich auch direkt im Ohr wieder gehabt.
Grad. So, kannst du nicht anders mehr als hochwohllobend erwähnen und schätzen und auf ein Podest stellen, weil der einfach so ein wichtiger Bassist für auch dieses ganze Genre für Metal und New Metal halt war. Und ja, tragisch, wirklich tragisch, so jung verstorben zu sein im Endeffekt.
Es ist halt auch einfach, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber es gibt jetzt nicht so viele Bands da draußen, wo man das Gefühl hat, man kennt so alle Mitglieder davon oder man hat so alle da vor Augen, ja, oder kennt die Namen von allen. Das hat verschiedenste Gründe. Bei manchen ist einfach der Frontmann, die Frontfrau, wie auch immer, präsenteste Figur und alles, was dahinter ist, ist dann so. Aber es gibt halt eben auch so Bands wie Limp Bizkit, man kennt die Gesichter, man kennt dann in der Regel aber auch sogar die Namen von den Leuten. Mhm. Und übrigens, ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft jetzt über Limp Bizkit tatsächlich in diesem Podcast hintereinander sprechen, auch wenn es jetzt aus einem traurigen Grund ist. Aber für mich halt auch einfach eine Band, erst eine der ersten Bands gewesen, in die ich mich damals verliebt habe. Und dementsprechend trifft mich das auch echt hart, so, weil das ja, es ist viel zu früh. Voll. Und es fühlt sich halt aber auch so nah an, weil das einfach, ja, so ein Gesicht ist, das einen seit vielen Jahren so begleitet hat, irgendwie natürlich auf so eine Voll. Ganz andere Art und Weise, durch die Musik, aber auch Musikvideos und ich habe die auch so oft schon live gesehen. Ja, unbeschreiblich. So, es ist. Ja, scheiße. Ja. Einfach scheiße.
Super scheiße. Und ich glaube, er wird auch schmerzlich vermisst. Also ich fand den Post, den Limp Bizkit dazu gemacht haben, auch sehr, sehr schön. Also, dass sie auch wirklich sehr, sehr, sehr lobend und auch auch selber schmerzend darüber berichtet haben. Es wirkt sehr ehrlich und sehr nahbar, dass sie das so formuliert haben, wie sie es getan haben. Also es wirkt nicht irgendwie corporate, keine Ahnung, ja, Company-mäßig, sondern wirklich so, da trauern gerade fünf Menschen um einen Verlust, um einen Freund. Und ja, ist todesschade. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist wirklich tragisch, dass dieser Mensch von uns gegangen ist. Und hoffentlich, ja, ey, wenn ihr das hört, würde mich mal interessieren, habt ihr irgendwie auch einen Song, wo ihr sagt, da ist er uns mit seinem Bass auch irgendwie im Gedächtnis geblieben? Jetzt haben wir eben über Rearrange gesprochen, mir ist gerade noch My Way angefallen, wo auch die Bassline unglaublich stark ist. Mhm. Also eigentlich findet man ihn selber auf jedem Album immer wieder glänzend. Und genau, deswegen würde mich mal interessieren, habt ihr irgendwie Bezug zu Sam Rivers auf seiner Kunst, seiner Arbeit, die er mit Limp Bizkit hatte? Würde mich mal interessieren. Haut's mal irgendwie in die Kommentare bei Instagram oder bei Spotify oder woanders, bei YouTube. Könnt ihr ja mal uns schreiben. Gut, aber wie machen wir jetzt die Brücke?
Jetzt den Turn kriegen, ne?
Als jetzt die Turn bekommen, das ist schwierig. Nichtsdestotrotz, mal abseits von Limp Bizkit, die mit sehr vielen guten Alben auch bereits bekannt geworden sind. Ich glaube, da, wenn man das so aufzählen würde, wären so Signification Other, Free Dollar Bill, du hast das
Chocolate Starfish.
Chocolate Starfish, danke, den Namen habe ich gerade gesucht. Chocolate Starfish, die absolute Klassiker sind für viele Leute. Aber was ist mit Alben von guten Bands, die gar nicht so gut sind eigentlich? Weil das soll ja auch passieren. Mein Gott, Kunst kann auch mal den Hörer verfehlen. Oder ihr könnt, oder ein gut gemeintes Album ist vielleicht auch bei euch persönlich beim Hören nicht die richtige Zielgruppe gewesen.
Und es ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. Leute, es steht halt Halloween vor der Tür, ne? Ja. Also um das nochmal kurz direkt anzusprechen. Und wir müssen ja irgendwas Gruseliges machen. Wir müssen ja über irgendwas Gruseliges sprechen.
Ja, okay, fair.
Deswegen haben wir uns einfach überlegt, okay, wir sprechen jetzt einfach mal über Musik, die uns zum Gruseln gebracht hat.
Aber pass auf, Mike, ich gehe das ja immer viel zu analytisch an, solche Sachen. Deswegen ja. Gut, dass du es einwirfst. Aber erklär mir mal bitte, weil wir sprechen immer darüber, was macht gute Musik für uns aus?
Ja.
Was macht denn richtig beschissene Musik für dich aus? Was wäre denn ein schlechtes Album? Ohne jetzt mal was zu nennen direkt, aber vielleicht, ja. Um es mal zu beschreiben, wo du sagst, das sind so Marker, da weiß ich, da werde ich auch keinen Spaß mit haben.
Ja, also ich habe mir eine Liste gemacht an Sachen. Ja,
natürlich hast du eine Liste gemacht.
Ne? Ja. Was macht für mich ein Album schlecht? Wenn meine Erwartungen nicht getroffen wurden. Ich war von dem vorherigen Schaffen sehr angetan und plötzlich kommt Band ja. oder Künstlerin oder Künstler mit was komplett anderem um die Ecke, was mir nicht zusagen will, ist eigentlich total unfair, aber ist dann leider so. Es ist natürlich dann auch, kann die Spannung auf Albumlänge gehalten werden oder ist es dann einfach nach der Hälfte langweilig oder findet man einfach nie den Punkt, wo man sagt, okay, das ist der Moment oder das ist so ein Moment, der mich zu diesem Album zurückbringt. Das macht mir Lust auf mehr und ich möchte es nochmal entdecken. Sprich die Wiederhörbarkeit. Die Dynamik. Also ist es laut oder ist es leise oder kann es auch beides sein? Hat man wirklich hört man nicht 10-mal oder 12-mal denselben Song, sondern hat man vielleicht auch so ein paar Variationen drin. Gibt es vielleicht sogar ein interessantes Konzept dahinter? Oder ist es einfach völlig wahllos, was auch okay sein kann? Aber manchmal macht das ein Album auch besser, wenn man noch ein bisschen mehr den Bezug oder die Idee dahinter versteht. Mhm. Und am Ende des Tages, wenn das Ding, und das kann auch seinen Charme haben, aber meistens, wenn es einfach nach Mülltonne klingt, dann macht es auch keinen Spaß, das zu hören.
So. Ja.
Und das macht ein Album, selbst wenn es gut geschrieben ist, aber es unhörbar ist, leider auch nicht so gut.
Ja, bin ich bei dir. Also ich finde auch, Produktion darf nicht so einen großen Stellenwert haben, finde ich persönlich, weil da viel mehr Kontext hinter ist. Ist es vor allen Dingen der Sound, der das Genre ausmacht? Ist es vielleicht die Produktion, ne, von der Produktion her? Ist es vielleicht auch die Gegebenheiten der Band, dass sie das nicht besser, also finanziell vielleicht hinbekommen können. Deswegen muss man Sound immer, finde ich persönlich, das ist so mein Gusto, versuche ich das immer ein bisschen mehr im Kontext zu sehen. Aber es ist kein Kennwert, der mich komplett kalt lässt. Es kann schon sein, wenn ich merke, oh, das ist mir jetzt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas gefällt mir, das hätte ich gerne anders gehabt, dann ist das schon ein sehr krasses Ding. Vielleicht doch, also der Liste würde ich jetzt so erstmal beipflichten. Vielleicht auch noch so personelle Änderungen manchmal. Das ist auch meistens sehr unfair, wenn ich jetzt mal so sein kann. Aber wenn, ich sag jetzt einfach mal, der Sänger wechselt oder die Sängerin wechselt, wenn die Stimme sich verändert oder wenn der Songwriter sogar raus ist, wer auch immer das in der Band ist, sei es der Schlagzeuger, der Gitarrist, der Bassist, der Sänger selber, keine Ahnung. Das kann dazu führen, auch im Umkehrschluss dann im Endeffekt, dass halt viel sich anders anhört und viel sich anders auch dann anfühlt, wenn man das anhört.
Ja.
Und das kann ja immer mal wieder vorgekommen sein. Das will man ja gar nicht quasi bestreiten im Endeffekt über die Jahre. Und wenn du dir eine Liste gemacht hast, Mike, über Alben, wo du dich hingrübelst, was wäre denn da so ein, gib mir mal so ein Album, wo du sagen würdest, da habe ich mich wirklich gegruselt über das, was ich da gehört habe.
Also ich kann dir eine Band nennen, die eine Phase hatte in ihrem Schaffen. Da habe ich gedacht, das ist was, also was ist nur los mit euch? Und das ist die Band Papa Roach tatsächlich. Und Papa Roach ist mit Limp Bizkit natürlich, ich bin ein Kind, das 90 geboren wurde und dementsprechend ganz, ganz tief unter anderem im New Metal hängen geblieben ist. Und es gab natürlich das Infest-Album, es gab Love Hate Tragedy, das ich auch super fand. Und dann drehte sich, und ich gebe mal so ein bisschen Kontext, weil wir waren ja da im New Metal, aber wir sind dann halt, weil parallel auch dieser 2000er Emo Alternative Sound hat dann Einzug gehalten. Das hat sich auch auf diese ganzen New Metal Bands irgendwie abgefärbt. Und ich muss sagen, Getting Away with Murder war damals schon so beim ersten Hören, es ist irgendwie nicht mehr ganz so das, was ich vorher geil fand. Deswegen auch dieses Erwartungen haben an.
Ja, ja, ja.
ich muss sagen, heutzutage finde ich das Album doch besser, als ich das damals fand. Aber danach ging das wirklich also rapide runter. Mit jedem Album, was sie rausgebracht haben, habe ich mich immer mehr von dieser Band entfremdet. Paramore Sessions hatte so einzelne Songs,
ja,
die ich cool fand. Metamorphosis fand ich teilweise schon peinlich inhaltlich. also es ist Hollywood Whore, I Almost Told You That I Loved You. Also das ist teilweise ist einfach von den Texten her auch so richtig.
Ja.
Also ja, ich weiß, würden die jungen Leute sagen, cringe.
Cringe.
The Connection kam dann 2012. Da hatte man sich bei dem Song Still Swinging, das war die erste Single, da hat Jacoby wieder gerappt und das war so, das weiß ich wirklich noch ganz genau, wie alle Fans sagten, boah krass, der rappt ja wieder. Das ist ja, oh krass, der Song ist immer noch nicht so super geil, aber immerhin rappt er wieder. Das Album war trotzdem für die Tonne. Und wirklich der absolute Tiefpunkt und aus irgendeinem Grund, also ich habe die bis dahin, danach hab ich die auch gar nicht mehr verfolgt, aber ich habe irgendwann nochmal in Who Do You Trust reingehört. Und ey, das klingt wirklich, als wenn die mit Imagine Dragons in einem Studio verbracht haben, weißt du? Und also Imagine Dragons, coole Liveband, aber haben einfach diesen Sound, als wenn sie jedes Mal versuchen wollen, irgendwie für eine Werbung, für einen Werbeclip irgendwie einen Track zu entwickeln.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und ich finde, dieses Album ist so abgrundtief bodenlos. Es ist so furchtbar. Ich bin gespannt auf den Gegenwind, den ich dafür bekomme. Aber wir haben mal so ein Album-Ranking gemacht zu Papa Roach und das war für mich also Safe Pick für das schlimmste Album ever. Sie haben die Kurve wieder gekriegt, weil Ego Trip, das aktuellste, fand ich wieder besser. Aber ey, wirklich, wenn es eine Band gibt, die so eine dermaßen, wie sagt man, nach unten zeigende Diskografie qualitativ haben, für mich persönlich, dann ist es wirklich Papa Roach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe die auch bis, ich glaube, Love, Hate, Tragedy habe ich auch noch gefeiert und Getting Away with Murder fand ich eigentlich noch ziemlich, also da die Phase fand ich eigentlich noch ganz cool, aber ey, als Hollywood Horror rauskam, bin ich auch ausgestiegen. Also, was ist das jetzt? Was soll das jetzt so? Also, weil auch Jacoby so ein seltsames Image hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich es einfach nicht nachvollzogen habe. So, hä?
Und dann es gab da zu der Zeit, kennst du Buck Cherry noch?
Ja.
Also richtiger Dead Rock oder
unangenehm, einfach nur unangenehm.
Und da gab es so ein, ich glaube, das war auch sogar irgendeine Werbung oder so, wo die in so einer Waschanlage waren, der Sänger und er und dann halt irgendwelche Bikini-Girls, die Autos dann und so. Also auf dem Niveau, also ich sorry, dass ich schon wieder unterbrochen habe, aber auf dem Niveau waren wir da, ne? Und das fand ich auch zutiefst unangenehm.
Einfach. Ja, nee, verstehe. Das ist schon, war eine sehr weirde Zeit mit Papa Roach zu dem Zeitpunkt, lustigerweise. Also ich bin da auch nie so ein Riesenfan von gewesen und habe dann auch ganz schnell irgendwann liegen lassen, weil ich nicht mehr weiter wollte. bei mir, also ein Album, was ich nicht komplett nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, und das muss man auch in dem Kontext sehen. Ich habe Killswitch Engage irgendwann für mich entdeckt. So, und dann hörst du dann so Sachen wie As Daylight Dies rauf und runter, wo auch Mike Curzon sowas drauf ist. Also, aber auch die Arms of Sorrow und This is Absolution und das sind ja nur Banger-Tracks teilweise drauf auf diesem Album, was ich wirklich, wirklich stark fand. Auch da die Alben davor. Und dann kam dieses, also neue Self-Titled, aber das erste Album von denen auch schon Self-Titled war. Und dann kam irgendwie nach As Daylight Dies noch ein Self-Titled raus. Und das habe ich nicht verstanden. Weil das war so von den Songs her, das war nichts ganz für sich Halbes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da haben sie echt ihren Zünder verloren. So, was machen wir jetzt eigentlich mit unserem aktuellen Zustand? Sind wir noch eine große Band, sind wir es nicht? Du hast so Songs wie Starting Over oder Save Me, die, also Starting Over ist, also belangloser geht's wohl wirklich nicht als Single-Auskopplung, muss ich wirklich sagen. Da habe ich echt so gedacht, so, boah, also erstmal glänzt da keine der Mitglieder von dieser Band. Der Sound, das Songwriting ist super plump und super einfach. Der Text ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Howard Jones, der damals als einer der besten Stimmen in dieser Genre quasi gegolten hat, sowohl clean als auch, hat kaum wirklich richtig geschrien, sondern es war alles so runtergedampft auf, ey, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir relevant bleiben, lass mal möglichst wenig anecken. Und das fand ich total schade, weil ich in dieser Phase war, ich brauche aber mehr von euch, ich brauche mehr Anecken, ihr müsst härter sein, hört doch mal auf, jetzt softer zu werden. Was ist denn das scheiß Problem eigentlich bei euch? Und also, das Self-Titled, da habe ich mich wirklich, und das war ja dann auch die Zeit, wo die lange Pause gemacht haben danach, und dann irgendwann gab es den ersten Sänger, dann gab es den Sängerwechsel zu Jesse Leeds wieder zurück. Und ja, also man hat schon gemerkt, irgendwie war das nicht mit 100% dieses Album geschrieben worden, und du merkst es einfach so, ist auch wenn du das Album hörst, es ist wirklich so von Anfang bis Ende, du gehst dann noch mit einem frischen Ohr rein und sagst, ja komm, hör mal rein, cool. Und dann denkst du irgendwann so nach den ersten 4, 5 Songs so, boah, wo gehen wir überhaupt noch hin, Alter? Was passiert denn da noch? Weiß ich nicht. Schaffe ich das jetzt durchzuhalten? Weiß ich nicht. Also es ist schon, das war schon ein schwieriges Thema, fand ich damals. Ich weiß nicht, ob du noch ein geiles Beispiel hast, weil ich
habe auch noch einen. Meine Liste ist wirklich, ich habe.
Dann hau noch einen raus.
Da bin ich jetzt. Ich versuche Sachen zu finden, die du auf jeden Fall auch kennst, glaube ich.
Ja.
Das Korn 3, Remember Boah. Who You Are.
Oh Mike.
Alter, das ist, ich weiß noch, wie sie, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das war auf jeden Fall kein Comeback-Album oder so, aber irgendwie gab es so ein Interview auch, wo gesagt wurde, das wäre irgendwie auch das härteste Album, was sie je geschrieben haben. Diese Standardfloskeln, die einfach so oft gedroppt werden, die nie Sinn ergeben. Und ich habe mir das auch auf CD gekauft, irgendwo hinter mir steht das.
Ja.
Und ich fand tatsächlich Oildale, Leave Me Alone, das war ja die erste Single, die fand ich ganz geil. Und die kommt auch ganz geil rüber mit dem Intro, mit Ubertime. Aber danach, irgendwie, das wird so langweilig, das Album, dass ich glaube, noch nie, also nicht öfter als 3-mal in meinem Leben gehört, weil das einfach gar keinen Spaß gemacht hat. Und es gibt immer mal Momente, da sehe ich das dann halt, wenn ich dann so durch die CDs da gucke und denke mir jedes Mal so, nee, heute auch nicht. Also.
Echt? Ja. Boah, ey, muss ich jetzt gerade mal Lanze brechen für dich, weil ich finde das Album gar nicht so scheiße. Ich finde es eigentlich sehr stark. Also ich, muss man auch sagen, ich bin durch Korn auch erst durch meinen damaligen Bandleader reingestoßen und habe die ganzen ersten Sachen gar nicht so wirklich verfolgt.
Ja.
Und dann kam dieses Korn 3 raus und ich hatte mir auch dazu Sachen angeguckt und dann wurde es auch gesagt, die haben ja, glaube ich, damals auch mit einem Producer Bob Rock, glaube ich, sogar mitgearbeitet, meine ich zumindest. Oder ich meine, er wäre es gewesen, der ja auch mit Metallica das St. Anger-Album gemacht hat. Und der hätte sie halt so ein bisschen aus der Comfortzone rausgeholt. Und ich muss wirklich sagen, für mich persönlich, ich finde, das ist ein interessantes Album, weil es ist halt, ja, es ist ohne David Silvera und ich glaube, das erste ist sogar das erste mit Ray Luger an den Drums.
Das kann sein, ja.
Sie hatten, glaube ich, es fehlte, glaube ich, viel, also genau, viel, die fehlte an der Gitarre. Es wurde durch einen Zusatzmusiker, also einen Live-Musiker quasi ersetzt. Es war nur Monkey, viel, die war der Bassist, ne? Ich hab gerade
durcheinander. Ja, ja.
Feely war dabei, Monkey da, war dabei und Head fehlte, so.
Head fehlte, glaube ich, ja.
So, und das war halt so, okay, ich fand das interessant mit diesem ganzen Konzept. Die haben ja auch diese Musikvideos in diesen Kornkreisen aufgenommen.
Es gibt so ein ganzes Live-Set, glaube ich, wo die alle Songs spielen.
Das fand ich voll geil, so, weil das irgendwie so, also irgendwie wirkten sie natürlich auch ein bisschen erschöpft an dem Punkt. Aber es war auch irgendwie cool, weil es was anderes war. Es war so, ey, wir probieren mal ein bisschen was aus und Let the Guilt Go finde ich ein starker Song tatsächlich.
Ich muss es wirklich noch mal hören. Ne?
Also hörst mal, lass mal den Kontext Korn außen vor. Versuch mal nicht irgendwie über die Hits wie so Blind und sowas nachzudenken.
Ja, sowieso nicht, ne? Aber
ja, aber guck mal, sie haben damals zum ersten Album kamen sie auf die Bildfläche und waren so, boah, das war was ganz anderes, was ganz Neues. Keiner hat's vorher gemacht. Und ich glaube, das haben sie versucht mit Korn 3 noch mal hinzubekommen. Natürlich. Mhm. Funktioniert das irgendwie schwierig, wenn du davor schon irgendwie 4, 5 Alben hast, die alle Hits waren oder gut waren, mit dann mit sowas um die Ecke zu kommen. Aber ich fand das gar nicht so verkehrt, was sie da gemacht haben. Ob das jetzt kommerziell eine Idee war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich fand es zu der Zeit irgendwie passend, mal was anderes auszuprobieren, tatsächlich.
Es ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist die Gefahr immer sehr hoch, wenn ich ein Album von einer Band nicht mehr spannend fand, dass mich die Band dann auch verliert.
Ja, voll.
Und voll. Ich sehe hier gerade nämlich, also ich bin gerade jetzt beim Beispiel Korn, das Follow the Leader Album, ey, da war ich 8 oder 9. Jahre alt und zu der Zeit, ne, dann auch parallel Papa Roach, Limbiskit, Eminem, so, ich bin in dieser ganzen MTV-Welt halt einfach groß geworden. Das habe ich damals halt gehört und fand unfassbar geil und wie auch immer so und alles, was danach kam. Und irgendwann kam halt dieses Korn 3, das fand ich da nicht mehr so geil. Und danach kam ja schon hier dieses The Path of Totality, das war ja dieses Dubstep-Album, was höchst kontrovers zu der Zeit war. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch besser, als man das damals fand. Aber damals war man natürlich dann auch sehr edgy und wollte gewisse Dinge, die dann auch alles, was so elektronisch war, hat man ja grundsätzlich erstmal abgelehnt.
Ja.
Und irgendwie hat es dann wirklich lange, lange, lange gedauert, bis ich mich wieder mit denen dann beschäftigt habe. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wahrscheinlich sollte ich mich einfach noch mal mit dieser ganzen Zeit von denen beschäftigen, inklusive auch Path of Totality, um vielleicht heute noch mal eine neue Bewertung dazu abzugeben. Aber das macht, es ist wirklich sehr, es ist irgendwie sehr krass, dass das einen das dann mit einem einzigen Album sehr viel so versauen kann. So.
Ja, voll. Also ich weiß, was du meinst. Also ich weiß, was du meinst. Ein gutes Beispiel, was mich auch echt nachhaltig wirklich genervt hat nachhinein, dass ich es gehört habe, war ich weiß nicht, The Browning, sagt dir das was? Ich meine, das ist kein großes Ding. Aber The Browning habe ich irgendwie immer zu schätzen gewusst, weil auf ihre seltsame Art und Weise, wenn sie nicht gerade was super Anspruchsvolles war, war es immer irgendwie cool, weil diese Elektroparts immer sehr geil geballert haben und sowas. Und die haben vor 2 Jahren oder so noch mal das Album, also ein Album rausgehauen. Da habe ich mir das angehört und habe gedacht so, Leute, war das eure beste Idee, die ihr hattet? Also war das das Beste, was ihr wirklich zu dem Zeitpunkt schreiben konntet? Weil du musst dir überlegen, die haben so Songs wie Carnage, der ein absoluter Banger ist, so der, so, ne, das ist vom Album Geist. So, dann haben die so alte Songs wie Bloodlust und Time Will Tell, die auch eigentlich Klassiker sind, die du spielen kannst und die immer wieder so, ja, geil, habe ich immer beim Zocken super gerne gehört. Und dann kam das Album End of Existence raus und dann, weil, also auf ein paar Blatt Papier oder auf dem Papier wäre das nichts Ungewöhnliches gewesen, finde ich, für The Browning. Aber dann habe ich mir das angehört und es klingt vom Sound her so beschissen, dass ich gedacht habe, so, ach du Scheiße. Und auch vom, also ne, dann wirkt sich dieser Sound so dermaßen auf das Hörerlebnis aus, dass du, selbst wenn der Song vielleicht gute Ideen hat und geile Parts hat, du sagst, nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich die auch nicht mehr hören. Und dann hat mir das auch teilweise rückwirkend die restlichen Songs auch kaputt gemacht. Also ich habe dann irgendwie die Browning auch einfach für mich komplett kollektiv auf dem Gedächtnis, so, höre ich nicht mehr rein.
Krass.
Ist jetzt raus für mich. Mittlerweile neues Album Omni kam jetzt vor kurzem, kam letztes Jahr, fand ich wieder stark, war wieder besser. Aber ich habe gedacht, so, wie kann man von so einem Streak, wo man sagt, so cool, 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 so voll daneben hauen. Und ich denke so, wow, okay. Und in dem Zuge lustigerweise auch, und da waren wir eben bei Personalwechsel, Suicide Silence mit ihrem Self-Titled. Das ist auch eine Situation, wo ich denke, so, boah, das musst du auch erstmal schaffen, so ins Klo zu greifen. Da gab es ja damals diese Kontroverse mit den ersten Single-Auskopplungen, Doris. Und damals war ja der Sängerwechsel nach dem tragischen Tod von Mitch Lacker mit Eddie Hermida von All Shall Perish, der ja auch immer noch Sänger von der Band ist.
Ja.
Und du wirst überlegen, die kamen aus The Black Crown raus, was immer noch ein sehr starkes Album war damals.
Ey, das wurde so übel abgefeiert.
The Black mit You Only Live Once und sowas, also 2012 war das. Und dann waren die 5 Jahre, hat es dann gedauert. Dann kam so, oder sagen wir mal 2 Jahre, dann kam so die erste Single, You Can Stop Me. Und dann 2017 kam dann das Self-Titled mit halt Eddie raus. Und dann war Doris die erste Single. Und ich weiß, wie sich das Internet kaputt gelacht hat darüber. Und das haben dieses Nachhallende von diesem Song hat das gesamte Album kaputt gemacht. Und es stimmt auch. Es war wirklich nicht gut. Sie haben halt irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, sie wollten halt auch irgendwie New Metal mit in Deathcore reinbringen, um was Neues zu haben. Ey, es hat gar keinem gefallen. Ich glaube, auch heutzutage sagt niemand, ach so, ja, im Nachhinein eigentlich ein ganz geiles Album. Die haben sich davon nie wieder erholt. Also nicht nur, dass ich das scheiße fand, das haben die einfach nicht geschafft, sich von diesem Schock einfach wieder zu erholen, zu dem zu werden, was sie halt vor einem Album davor waren, im Endeffekt.
Es ist, ey, wenn man sich die jetzt als ein Indikator die Streaming-Zahlen anguckt, wie krass die eingebrochen sind einfach. das ist schon heftig. Und ich habe vor Jahren habe ich mit Doris tatsächlich nochmal reingezogen und dachte so, okay, das ist so weird. Irgendwie finde ich es, ich finde es irgendwie auf eine seltsame Art und Weise, finde ich es gar nicht so scheiße. Aber es ist natürlich im Gegensatz zu dem, was sie vorher hatten, ist es, ja.
Das waren die Posterboys vom Deathcore.
Ja, ja, aber und sie hatten entsprechend auch, sie hatten auch einen Posterboy als Fronter. So.
Ja.
Also der Mann mit Schlacker war einfach live auch, also auch nichts gegen Eddie, der ist irgendwie auch ein sehr sympathischer Kerl, finde ich, auf der Bühne. Aber Mitch hat einfach das Mikrofon 3 Meter weit gehalten und hat da reingebrüllt und es war einfach unfassbar laut im Raum. Also es ist halt der Mann war einfach eine Ausnahmeerscheinung. Ja, und es ist dann irgendwie, manchmal kannst du es einfach auch nicht ersetzen.
Absolut nicht. Und das ist halt, das haben die, glaube ich, ganz schmerzhaft gehört. Weil wenn du dann weiterguckst, die nächsten Alben sind auf dem Papier, ich habe sie mir immer wieder gegeben, sind nicht verkehrt. Hm. Also Become the Hunter war zum Beispiel ein gutes Album. Du hattest jetzt zuletzt das Remember You Must Die, auch gutes Album. Also die hatten keine schlechten Sachen eigentlich danach mehr. Aber die haben sich halt nie wieder erholt aufgrund des einen Albums und de facto des einen Songs. Und das ist halt auch tragisch. Es ist tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen, für diese Band.
Ja.
Und also sie spielen immer noch, ich sehe sie auch immer noch, aber die haben längst nicht das, was sie an Größe haben zu anderen Bands. Das muss man auch einfach so sagen. Das ist wirklich heftig. Gibt es bei dir, weil mich das gerade mal interessiert, gibt es bei dir eine Band, wo ein früheres Album du dir nicht anhören kannst, du ganz happy darüber bist, dass es danach besser geworden ist, also wo quasi eins der ersten Alben so scheiße geworden ist und danach irgendwie die Kehrtwende kam?
Boah,
Ist jetzt ein Curveball, weil wir jetzt gerade nicht drüber, da so explizit drüber uns vorher unterhalten hatten, aber ich habe da tatsächlich ein Beispiel für, was ich ganz interessant fand.
Also tatsächlich, jetzt mal so ganz spontan, weil ich es auch auf der Liste habe, noch an Sachen, die mich gerade wirklich gar nicht mehr gekickt haben. Ich bin ja riesiger AFI-Fan, aber das ganz neue Album Silver Bleeds the Black Sun, muss ich sagen, hat mir jetzt nach 2-mal hören auf jeden Fall gar keinen Spaß gemacht.
Ja, echt nicht?
Irgendwie, obwohl ich auch The Cure mag und diese Post-Punk-Goth-Sound irgendwie sehr mag, ist es irgendwie schwierig. Und ich muss gestehen, und dafür werde ich von Hardcore-AFI-Fans auf jeden Fall verprügelt, ich kann so mit den allerersten Sachen auch nur bedingt was anfangen, weil es halt wirklich sehr hardcore-punkig und sehr es ist halt entsprechend auch produziert und so. Und wenn das halt, ich kann auch mit Bad Brains und so großartig diese Band ist, auch so die, wenn das halt einfach nicht einigermaßen halbwegs okay klingt, dann habe ich einfach nicht so viel Spaß an der Mucke. Weißt du? Also ein Herz für Local Bands und so, aber und ich bin kein audiophiler Mensch per se, aber wenn das halt einfach so nicht so ein halbwegs okayen Sound hat, dann finde ich das sehr anstrengend zu hören. Und da ist halt so, AFI bin ich halt wirklich eher bei der späteren Zeit und da aber volle Kanne, weißt du?
Ja, voll. Bei mir so ein Beispiel tatsächlich ist Being as an Ocean mit Dear God. Oder GD, keine Ahnung, wie du es nennen möchtest. Habe ich nicht gemocht. Habe ich wirklich nicht gemocht.
Ah, da hast du auch schon mehrfach, haben wir da irgendwie Party-Kontext, ne?
Ey, ich finde die ganz schlimm, die Songs davon. Das Album an sich, ich finde es irgendwie auf der einen Seite sehr affektiert von seiner Art, von seinem Sein. Wobei Being as an Ocean das danach auch immer noch waren. Aber was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, war diese sehr affektierte oder sag ich jetzt mal sehr, sehr sehr persönliche Sache, dieses sehr mit Spoken Word und sowas, aber in einem Sound, der nicht dazu passt.
Ja.
Weil, sorry, bei Dear God klingt es viel zu eng produziert, viel zu bassy, viel zu punchy, viel zu aggressiv. Das hat mir bei How We Both Wondrously Perished viel besser gefallen. Das einfach habe ich viel mehr gefühlt und da habe ich auch viel mehr mitgehen können und auch danach Being as an Ocean, also Self-Title und auch Waiting the Morning to Come und Proxy und auch Death Can Wait, alle Alben irgendwie hatten einen Sound, der viel besser zu dem Konzept der Band passte und Dear God, ich glaube, wenn die Songs in einem neueren, die haben ja auch mal ein Re-Recording, glaube ich, von 2 Songs gemacht, aber dieses diese typische, komische, diese gentige Downstroke-Gitarre bei dir, hartes Part, finde ich einfach nur Quatsch. Es tut mir wirklich leid. Es ist ja kein Metalcore so und so sollte es auch eigentlich nicht klingen, finde ich. Und das ist, hat mir das auf jeden Fall kaputt gemacht und ich war froh, dass sie halt irgendwie danach die Kurve bekommen haben mit Howie Bon Both One Is Reperished tatsächlich. Mhm. Generell, also das Self-Title und das sind so meine Lieblingsalben auch von denen.
Ja.
Weil da einfach so gute, so schöne, einfühlsame Songs sind mit tollen Texten, die ich immer noch als Angsty 33-Jähriger auch immer noch nachfühlen kann irgendwie. Und ja, das fand ich irgendwie weird. Das fand ich irgendwie, da war das erste Album das Komische, was ich nicht haben wollte, was mir nicht gefallen hat.
Ja, fühle ich. Auch ein interessantes Beispiel sind da Yellow Card tatsächlich, die mit ihrem ich weiß gerade spontan nicht, wie er heißt, der Sänger auf jeden Fall, der ist ja nicht der Originalsänger tatsächlich. Der ist
wusste ich nicht.
Der ist erst, ich bin gerade nicht sicher, ob der beim zweiten Album ist er reingekommen, One for the Kids 2001 und dann 2003 kam Ocean Avenue, dann das große Ding, ne? Aber die haben tatsächlich auch ein unglaublich hässliches Artwork zu ihrem Debütalbum mit so einem Avatar, also dieses Comic-Avatar-Ding. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieser, was ist kein Buddha, aber weißt du, so ein Mönch.
Ja, ja. Ja, ja,
Dude.
Ja.
Und irgendwie ist auf diesem Cover ist einfach so ein Drache, das ist alles so gezeichnet und dann steht da halt so ein Mönch, der irgendwie gegen den kämpft und das ist halt, und Yellow Card ist auch in so einer asiatisch angehauchten Schrift und so. Und das klingt einfach, es klingt so scheiße. Es ist wirklich ein ganz belangloses Album, was auch viel, ist halt auch, glaube ich, mehr Hardcore beeinflusst als das, was sie später definitiv herausgebracht haben, als Pop-Punk mit Fiedel und so. Aber,
Pop-Punk mit Fiedel finde ich geil.
Aber ich glaube, wenn die Band mit diesem Sänger auch weitergemacht hätte, dann wären die wahrscheinlich niemals so groß geworden.
Ja, ich hab noch eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar hast du Alben, also das haben wir ja gerade mit Korn 3 bei mir gehabt zum Beispiel. Mhm. Hast du ein Album, wo alle immer sagen, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz scheiße und du findest es tatsächlich wieder gut? Hast du so einen Fall? Weil das finde ich auch immer wild. Beispiel noch von meiner Seite wäre zum Beispiel, wenn du noch überlegen möchtest, In Flames, Sounds of the Playground Fading. Hassobjekt vieler In Flames-Fans und generell hat er diese Band sehr federn gelassen über die Jahre an alten Fans. Ich glaube, das war sogar Comclarity, glaube ich, war so das Thema, ne, wo das so umgegangen ist.
Ja.
Und Sounds of the Playground Fading war ja die Zeit, wo er, da erinnere ich mich noch ganz krass, da war ich auf Wacken tatsächlich damals, als es irgendwie gerade rauskommen oder gerade rauskommen sollte. Und bis dahin hatte halt Anders, der Sänger, halt immer Dreadlocks gehabt. Und er kam bei Wacken auf die Bühne und hatte die Dreadlocks abgeschnitten. Das gab richtig schlimme Reaktionen darauf. Und das war genau die Zeit, wo das halt passiert ist. Ich finde das Album gar nicht so scheiße. Ich mag eigentlich deren eher Alternative Sound. Also In Flames können das ruhig machen. Natürlich ist es kein Melodic Death Metal mehr wie früher.
Hm.
Aber ich glaube, da war ja auch, gab's ja auch Besetzungswechsel, Gitarrist und Songwriter, der gerade bei den älteren Alben dabei war, ist halt da die Sachen verlassen. Man muss auch irgendwie größer werden. Also ich mag das irgendwie. Ich bin da nicht so ein Die-Hard-Fan, der sagt, In Flames müssen immer wie The Jester's Race klingen zum Beispiel.
Ja. Also ich glaube, spontan, dass sowas, das erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich Saint Anger von Metallica. Also
ja,
das ist ja auch, glaube ich, kein Album, was jetzt so universell gehasst wird. Es gibt ja auch genug Leute, die es trotzdem irgendwie mögen, obwohl der Sound nicht so ist, wie sein sollte. Mir ist das nie aufgefallen. Also klar, es klingt, wie es klingt, aber ich habe jetzt nie da gesessen und habe gedacht, so mein Gott, das ist dieses Snare. So, das ist, für mich war
dieses
das einfach,
Snare.
Es ist nicht negativ im Ohr hängen geblieben. War vielleicht aber auch einer der ersten wirklich so richtig, richtig nachhaltig bewussten Metallica-Alben für mich. Und deswegen mag ich das schon ganz gerne. Boah, ansonsten.
Mir würde noch gerade Bullet for Valentine einfallen tatsächlich. Und zwar hatten die ja nach Your Betrayal, glaube ich, hieß das Album. Fever. Nach Fever hatten die so eine komische Phase, wo sie irgendwie metaliger sein wollten oder rockiger mit Temper Temper. Und das habe ich nicht gefühlt. Da gab es kein Geschrei, es gab kein Metalcore, es gab irgendwie viel mehr so Metal-Anleihen, wo ich gedacht habe, so, ja, weiß ich nicht, will ich das jetzt hören? Also, ich fand, also, es war auch so, so komisch rockmäßig behaftet. Ich weiß nicht, was, also, gerade hier Matt, Sänger, hatte sich so irgendwie in so eine Klamotte geworfen mit so Lederwesten und so. Da ist er so, nee, Digga. Und ist klar, also, wie gesagt, ich fand das Songwriting nicht geil. Es gab wenig Geschrei, es gab wenig wirklich Metalcore-Sachen, die noch auf Fever und natürlich auch Stream and Fire dann davor noch gebracht haben. Und dann war irgendwie Tepper so, ja, ich glaube, das Album lasse ich liegen. Tatsächlich, das ist nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss.
Das habe ich nie gehört.
Ja, dann hast du auch nichts verpasst, Mike. Ja. Hast du auch wirklich nichts verpasst. Musste ich nicht quasi keine Angst davor haben im Endeffekt.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ich würde mal so langsam gerne zum Ende kommen tatsächlich. Aber wir hätten noch so viele Alben, über die wir da reden können, glaube ich. Du hast noch eine ganze Liste. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du unbedingt noch nennen möchtest an der Stelle.
Ich kann vielleicht zwei Beispiele, ja. Alben, die ich damals wirklich ganz, die mich enttäuscht haben, die ich aber einfach über die Zeit dann sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Einmal Amo von BMTH. Uh-huh. Fand ich damals wirklich gar nicht gut und hat sich dann über einzelne Songs und danach im Gesamtwerk dann wieder ganz anders für mich erschlossen. Und, da bin ich aber auch nicht der Einzige gewesen, Hinterland von Casper habe ich nach XOXO nicht gefühlt. Hat Zeit gebraucht. Hat sich dann aber wirklich, hat sich wirklich ganz entfaltet und ich habe irgendwann auch verstanden, was er mir damit sagen wollte. Auch hier, ich glaube, wir haben es schon mal im Podcast erwähnt, aber es gibt einen Podcast über Casper, ich glaube von 1 Live. Das ist wirklich sehr interessant, auch nochmal so seine gesamte Karriere und natürlich auch die einzelnen Alben zu verstehen, was eigentlich bei ihm so abging und warum er was gemacht hat. Macht manchmal auch wirklich für einen dann doch etwas mehr Sinn, wenn man den Kontext dazu kennt, warum man plötzlich irgendwie Big Band US-Sound drin hat und nicht mehr so bedrückender Emo-Rap alleine ist, weißt du?
Ja, mit Casper fühle ich es tatsächlich auch. Ja. Also ich würde auch sagen, dass mir das im Nachhinein besser gefallen hat. Dahingegen, lang lebe der Tod, mir gar nicht gefallen hat. Das muss ich auch sagen. Aber ja, Hinterland habe ich auch am Anfang gedacht, so, oh, das ist mir jetzt eigentlich zu Indie-lastig und dann, also die sehr Indie-hafte auch mit, hat sich im Endeffekt auch besser bei mir irgendwie dann eingebürgert oder im Kopf eingenistet, als es am Anfang getan hat, tatsächlich. Ja.
Ja.
Gut. Dann, bevor wir mit unserer Kerngeschäft Soundtrack-Playlist weitermachen, Mike, möchte ich ganz gerne nochmal einen Aufruf an euch, liebe Zuhörer, starten. Wenn ihr, haut doch mal Alben raus, wo ihr sagt, das ist mein Lieblingskünstler, aber das Album, das habe ich nicht gefühlt. Wir würden ganz gerne mal hören, was ihr da so habt, welche Alben euch da komplett liegen gelassen haben, aus welchen Gründen auch immer, sei es Besetzungswechsel, sei es Sound, sei es Songwriting. Ich weiß zum Beispiel noch als Beispiel, dass mich Linkin Parks nach Minutes to Midnight ganz, ganz krass verloren hatten wegen ihrem Soundwechsel.
Ja.
Das ist sicherlich auch für viele passiert. Deswegen, würde uns einfach mal interessieren. Und auch vor allen Dingen auch so ein bisschen von der Generation. Ich meine, wir beide haben jetzt Linkin Park so erlebt. Das muss ja nicht bedeuten, dass andere Leute sie anders quasi kennengelernt haben. Deswegen haut mal raus. Das würde uns sehr freuen und auch sehr interessieren, was ihr da vielleicht für Erfahrungen mit schlechten Alben von euren Lieblingskünstlern gemacht habt. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit unserem Kerngeschäft-Soundtrack, Mike.
Ja.
Und du darfst sehr gerne natürlich da mal 3 Songs hinzusteuern.
Ja, let's go. Weil ich noch so beseelt bin von der Common Thread Tour, wo unter anderem auch der gute Dave House mit dabei war. Dave House, immer wer was mit Frank Turner, Chuck Reagan und Co. anfangen kann, kennt Dave House sowieso, glaube ich, aber ist halt so Singer-Songwriter, Folk-Punk-Krams. Und der war oder ist in der Band The Loved Ones und hat einen Song von ihnen auch mit auf die Bühne gebracht im entsprechend akustischen Gewand, nämlich Jane. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, weil alle Anwesenden den Text kannten. Ich kannte den Song auch zum Glück, ist halt auch wirklich ein Banger. Und das war, weißt du, dieser Moment, wenn einfach alle es fühlen und es einfach so schön ausgelassen positiv ist. Das war klasse. Deswegen möchte ich den Song auf jeden Fall mit reinnehmen. Jane von The Loved Ones. Dann, ich wusste nicht, dass es dieses Cover gibt, aber ich liebe das Original und ich liebe irgendwie auch jedes Cover und dieses jetzt auch. Frank Carter and the Rattlesnakes haben Nothing Breaks Like a Heart von Miley Cyrus gecovert. Ja, wusste ich auch nicht. Aber Damian und David von Måneskin übrigens auch. Irgendwie letztes Jahr oder so.
Okay.
Auch eine wahnsinnig gute Version. Aber das Ding ja auch, das ist, glaube ich, von 2019. Und fand ich auch fett. So, mag Frank Carter sowieso, spreche immer mal wieder hier in diesem Podcast über ihn.
Natürlich.
Aber Shoutout an der Stelle. Und jetzt mal was richtig Dolles.
Was Dolles?
Liebe ja Spite.
Liebe
Spite, richtig geile Band, richtig geile Liveband und finde auch, die sollten noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und wenn ich mal das Gefühl habe, ich möchte jemanden den Kopf abbeißen, dann läuft dazu Spite. Und ich fand die Single New World Killer.
Ein Banger.
Killer ist ein Banger. Alter, du bist einfach von 0 auf 100 so böse in dem Moment. Und geil, ist einfach, was ist das, grooviger Deathcore, Hardcore, was auch immer. So.
Deathcore, es ist, ja.
Ja, aber halt so etwas, was ich geil finde, weil es halt einfach genug Groove hat, so. Deswegen, ja, New World Killer, ich glaube, da kommt ja auch demnächst irgendwie ein neues Album, oder ist schon draußen? Nee, es kommt glaube ich, noch.
Kommt.
Ja, das war's.
Okay. Dann mache ich weiter. Ich war am Wochenende, habe ich mich dem Technikteam des Peace on Earth Metal Festivals hier in Aachen angeschlossen, das im AZ stattgefunden hat, am Freitag und am Samstag. Wahrscheinlich habe ich mir da auch so ein bisschen die Erkältung verschleppt oder geholt oder was auch immer.
War das der Grund eigentlich, dass Rodney mich irgendwie nachts anrufen wollte?
Ich weiß es nicht. Rodney war da, ich habe ihn kurz gesehen, aber dann war ich mit meinem Kopf woanders.
Okay,
Grüße,
ich dachte, ihr zwei hängt da zusammen. Ich hatte aber gerade keine Lust, im Zug nachts um zwei angerufen zu werden.
Rodney, bitte, wenn du das hörst, nicht um 2 Uhr nachts den Mike anrufen. Das ist nicht in Ordnung. auf jeden Fall war ich auch bei diesem Festival und einer der Headliner dieses Festivals. Erstmal Shoutout an die ganzen Leute, die mit mir gearbeitet haben. Das war sehr, sehr schön und sehr, sehr eine sehr beseelte Art und Weise, wie man so ein Festival über die Bühne bringen kann. Ich glaube, dir hat das sehr viel, sehr gut gefallen, tatsächlich als alter Festivalveranstalter, wie das alles abgelaufen ist. aber einer der Headliner am Samstag oder der Headliner am Samstag war Cora Winter. Lieber Hakan mit den Kollegen, hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen möchte ich von Ihnen einen Song in unsere Playlist packen. Und zwar Deine Freunde in Klammern kommen alle in die Hölle. War so ein Moment, den ich ganz geil fand, eigentlich auf der Show, wo auch alle mitgeschrien haben. Schönes Ding. Dann die Band Moodring. Du bist Fan auch der Band Moodring, genauso wie ich Fan der Band Moodring bin. Und die Band Moodring bringt auch, haben auch jetzt bei Sharptone Records unterschrieben. Ich glaube, da kommt auch ein Album bald raus. Ich weiß aber nicht, ob schon angekündigt ist. Sie haben aber schon eine Single oder haben eine Single veröffentlicht, die sich nennt Half-Life. Finde ich sehr schön. Sehr starkes Ding. Gefällt mir richtig gut. Schöner New Metal, Alternative Metal Style. Ich weiß, wir reden sehr viel über dieses Thema und über dieses Genre, aber es gibt einfach immer noch so Bands, die irgendwie immer noch so ein bisschen hervorstechen und mit ihrer Art mir sehr gut gefallen und dementsprechend packen wir sie auch mit in die Playlist. Und als letztes, wir haben vor 1-2 Folgen über The Barbarians of California gesprochen, da habe ich die einmal empfohlen. Ich will sie jetzt wieder nicht in die Liste tun, aber lustigerweise haben sie einen Song mit Many Eyes vor kurzem veröffentlicht. Und Many Eyes ist ja die neue Band von Keith Buckley, ehemals Every Time I Die. Und Every Time I, also Many Eyes, haben auch vor ein paar Tagen oder vor doch ein paar Tagen ein neues Single rausgehauen, die heißt Acid Test. Und Acid Test klingt tatsächlich sehr stark nach Every Time I Die. Also noch mehr als die vorherigen Singles tatsächlich. Ich glaube, langsam finden sie ihren Sound mit Many Eyes und das gefällt mir sehr gut und da habe ich sehr viel Spaß dran und dementsprechend machen wir den mit rein. Also Acid Test von Many Eyes.
Geil.
Cool. Lieber Mike, wir haben es wieder geschafft. Eine Folge geschafft. wir versuchen, das können wir ja schon mal so ein bisschen ankündigen, wir versuchen gerade euch noch für die letzten Folgen in diesem Jahr noch mal so ein paar wirklich schöne Schmankerl rauszusuchen und noch ein paar Gäste reinzuholen. Mhm. Wer das ist, werdet ihr zu richtigen Zeitpunkt erfahren. Wahrscheinlich dann, wenn die Folge veröffentlicht wird mit dem Gast. Aber wir wollten euch noch so ein bisschen anheizen dafür, dass wir uns die letzten Meter dieses Jahres noch mal richtig ins Zeug hängen für euch, dass wir da noch mal was Cooles auf die Beine stellen können. Nichtsdestotrotz bleibt der Aufruf, wie es auch immer ist. Schreibt uns bei YouTube in den Kommentaren, bei Spotify in den Kommentaren, bei Instagram unter dem Post. Wir schreiben ja, ihr habt unsere Reels sicherlich schon gesehen. Ihr habt meinen Näh schon zu Megadeth gehört. Megadeth. Ihr habt Mikes Aussagen zu aktuell modernen Metalcore auch schon gesehen. Das haben wir eben auch schon besprochen. Haut gerne rein, schreibt uns, das haben auch schon wieder einige getan, fand ich sehr gut, der Austausch ist da, wir wollen mit euch sprechen und ey, wenn ihr noch Themen habt, die wir für euch auch mal anschreißen sollen, immer raus damit. Wir haben Spaß daran, wir finden es cool, da mit euch einfach auch zu interagieren und das auch mit auf die hier vors Mikrofon zu bringen. Ansonsten wünsche ich euch allen weiterhin Gesundheit, ich hoffe, ihr landet, endet nicht so wie ich jetzt gerade mit dieser Erkältung. Passt auf euch auf, bleibt gesund und lieber Mike, vielen Dank. Und tschüss zusammen.
Tschüss.